Was für eine Botschaft. Die beste Botschaft aller Zeiten. Uns ist vergeben durch das Kreuz. Und deshalb sitzen wir auch heute Morgen hier und haben diesen Karfreitag im Blick, das, was der Herr Jesus für uns getan hat. Und ich freue mich, dass auch so viele, ich finde das viel, gekommen sind und die hier sind und dass wir miteinander auf die Kreuzigungsgeschichte hören können, auf diese Botschaft von Karfreitag, die eigentlich nur ein Wort hat. Weißt du, wie das Wort von Karfreitag heißt? Liebe. Liebe. Denn in Johannes 3, Vers 16, da steht, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also hat Gott die Welt geliebt. Und wenn wir von Welt sprechen, dann ist das ja nicht so bei Gottes Liebe, so, es geht so nach dem Gießkannenprinzip, ne? Jetzt lieben wir mal alle. Macht er? Aber er liebt jeden ganz persönlich. Und das ist einfach nicht zu toppen. Er liebt jeden ganz persönlich. Und wir haben das gerade gesungen. Wie war das nochmal? Du hast meinen Namen in deine durchbohrte Hand gezeichnet. Hallo. Jetzt setz mal deinen Namen ein. Was der Gekreuzigte für dich getan hat. Das ist einfach gewaltig. Und deshalb, diese Botschaft von Karfreitag, die hat diese Sache, diese Liebe Gottes wird da total offenbart. Und deshalb muss einfach diese Botschaft lauten, Liebe, Liebe und nochmals Liebe. Liebe, Liebe und nochmals Liebe. Und ich möchte dazu dann auch drei Dinge sagen aus dieser Kreuzigungsgeschichte, die der Christian uns vorgelesen hat. Also als erste Liebe. Da heißt es ja, dass Jesus sein Kreuz trug. Er trug sein Kreuz. Jesus war also nicht ein willenlos geschundetes Opfer, sondern was heißt das? Er trug sein Kreuz, er war aktiv. Er war aktiv und er handelte aktiv, nicht widerstrebend, sondern freiwillig. Denn das müssen wir ja sagen, er hätte nicht diesen Weg ans Kreuz gehen brauchen. Aber er hat es getan. Aus Liebe zu uns Menschen und aus Liebe zu dem Willen seines Vaters im Himmel. Denn das war ja der Wille seines Vaters im Himmel, dass Jesus Christus für unsere Sünde stirbt. Paulus, der hat das mal so wunderbar ausgedrückt. Gott beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist der Beweis Gottes, schreibt Paulus. Der Beweis Gottes, dass er dich liebt, weil Jesus für dich gestorben ist. Nun muss man ja sagen, dieses Kreuz, das ist eine abscheuliche Erfindung der Menschheit, eine Grausamkeit ohnegleichen. Ich will auf diese Geschichte jetzt nicht eingehen, haben die Römer von Karthago übernommen. Aber wir kennen das ja alles, was da so abgelaufen ist, auch schon in der Passionsgeschichte Jesu. Und diese ganze Brutalität in dieser Folterung und dann dieses Kreuzesgeschehen, dieses Annageln oder Anbinden an diese Balken und so weiter. So, und jetzt pass auf. Jetzt nimmt Gott dieses schreckliche Kreuz und macht es zu einem der herrlichsten Gegenstände. Was heißt das? Er macht das Kreuz zu einem Altar. Ein Altar, auf dem ein Opfer gebracht wurde, das ein vollkommenes Opfer ist, das grundlegend sich von den Tieropfern, die ja damals praktiziert wurden, unterschied. Dieses Opfer hat einen Namen, Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Er ist das Opferlamm, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. So hat das mal der Täufer Johannes gesagt, als Jesus dann kam zur Taufe. Und dann guckt er so, er kommt da. Ja, und was sagt er dann? Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. So, und die Tiere damals, die stellvertretend für den Sünder gestorben sind, diese Opfer konnten die Sünde nicht endgültig wegnehmen. Dieses Opfer musste ja immer, immer und immer wieder wiederholt werden. Und Jesus, er opferte sich selbst ein für alle Mal. Ein für alle Mal. Ein endgültiges Opfer, was nicht wiederholt werden muss. Warum? Weil es vollkommen ist, weil es eine ewige Wirkung hat. Jesu Tod hat die Sünde endgültig gesühnt und den Zugang zu Gott für alle Menschen dadurch geöffnet. Jetzt können wir ja sagen, oder vielleicht müssen wir es ja auch so sagen, so die Opfer des Alten Testamentes, das war wie eine Vorschau auf das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Die Opfer damals haben ja gezeigt die Notwendigkeit der Sünde, wie Gott Sünde ernst nimmt, wie er leidet unter Sünde, wie er Sünde verurteilt, wie für Sünde eine Sühne passieren muss. Und deshalb diese Tieropfer. Aber wie gesagt, sie konnten die Sünde nicht endgültig wegnehmen. Jesu Opfer dagegen ist vollkommen und ewig wirksam. Und so wurde dieses Kreuz zum lieblichen Altar. Haben die Kirchenväter damals schon so gesagt? Ne, haben gesagt, ja, herrliches Kreuz, lieblicher Altar. Herrliches Kreuz, lieblicher Altar. Denn hier geschah ja das, wovon Paulus dann geschrieben hat, im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Nochmal, Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Sünde, das bezeichnet ja die Trennung von Gott. Das ist der Zustand des Menschen. Die ersten Menschen haben sich gegen Gottes Willen aufgelehnt. Die Sünde kam in diese Welt. Und nun ist die Sünde, ja, erreicht sie alle Menschen. Die Menschen sind von Gott getrennt. Sie sind Sünder. Und aus diesem Zustand der Sünde kommt das oder ergibt sich Schuld. Das, was wir so Schuld nennen, wie der Herr Jesus das ja mal gesagt hat in Matthäus Evangelium Kapitel 15, Vers 19. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, aus dem Herzen des Menschen böse Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Ein Prediger, der brachte dazu mal ein Bild und ich muss sagen, als ich das hörte, ich habe es ja gelesen, musste ich erst mal durchatmen. Aber der Mann hatte recht. Er sagte, wenn Schuld mit Altmetall, mit Schrott verglichen werden könnte, die Schuld eines jeden ein massiver Klumpen. Wenn man nun alle Schuld aller Menschen, aller Zeiten und aller Kontinente zu einem gigantischen Haufen auftürmen würde, wenn man dann all dies Altmetall einschmelzen und aus der flüssigen Schuldenmasse ein Bildwerk, eine Plastik genießen könnte, wie würde diese Figur aussehen? Was würde sie darstellen? Etwa die Fratze des Teufels? Die Visage des Satans? Nein, den gekreuzigten Jesus Christus. Den gekreuzigten Jesus Christus. Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Mit all unserer Schuld beladen und verurteilt. Mit deiner und meiner. Martin Luther, der hat einmal gesagt, du bist der größte Mörder, Dieb, Ehebrecher, Gotteslästerer, Heiligtumsschänder, Schurke und ein größerer wird's nie geben. Und das hat er nicht von diesem Papst Leo X. gesagt, der damals ja herrschte, oder wer war der Kaiser? Kaiser Karl V., von dem hat er es auch nicht gesagt, sondern das hat er von dem Gekreuzigten gesagt. Aber dann hat Luther nicht auf den, ja, irgendwie so, sich so abgewandt von dieser Sache, sondern was hat er gemacht? Er ist niedergekniet vor diesem Gekreuzigten. Warum? Weil er verstanden hat, es war seine Schuld, meine Schuld, unser aller Schuld, die Schuld der ganzen Menschheit, die sich da in dem Gekreuzigten zusammenballt. In Jesaja 53, Vers 5, da lesen wir über den Gekreuzigten Jesus. Doch er wurde blutig geschlagen, jetzt pass auf, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Wir haben nun Frieden mit Gott und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also das ist nicht zu toppen, ihr Lieben. Das ist gewaltig. Das ist Evangelium pur. Evangelium heißt ja gute Botschaft. Und an dem Kreuz, da reicht Gott uns ja die Hand zur Versöhnung. Da reicht Gott uns die Hand zur Versöhnung. Frage: Wie reagieren wir, wenn mir jemand die Hand ausschlägt, die ich ihm biete? Da denkst du auch, naja, kann ich mal. Vielleicht denkst du auch nicht so hart, ne? Aber ziehst vielleicht beleidigt deine Hand zurück. Und jetzt Gott. Er zieht seine Hand nicht zurück, wenn wir sie ausschlagen. Was macht er? Denkt an die Geschichte vom Herrn Jesus mit dem Schaf, das verloren gegangen ist. Er geht uns nach. Er geht uns nach, auch wenn wir längst eigene Wege gehen. Wir können ja jetzt uns so mit dieser Kreuzigungsgeschichte allem so befassen. Aber machen wir es doch mal ganz persönlich. Ich weiß nicht, wer wir hier so hingekommen sind. Vielleicht sind wir schon beladen mit Schuld. Unser Gewissen ist belastet. Oder wir denken, wow, wo ist mein Glaube geblieben? Meine Beziehung zu Gott ist gar nicht mehr so, wie es mal war. Da lebe ich in Dinge, die nicht in Gottes Augen okay sind. Ich habe eine gute Botschaft für dich. Gott hält dir die Hand entgegen und sagt, mein lieber Freund, komm doch zurück zu mir. Komm. Komm, fang mit mir an, lass dich mit mir wieder ganz neu versöhnen, denn die Voraussetzung ist gegeben. Die ist ja geschaffen durch das Kreuz. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Hallo, das sage nicht ich, sondern das sagt das Wort des lebendigen Gottes. Und das Wort ist die Wahrheit. Und deine Schuld kann noch so dunkel sein und finster sein und so weiter. Aber das Blut Jesu Christi macht dich rein von jeder Sünde. Weißt du das? Deshalb ist es gut, wenn wir unsere Sünden eben bekennen, auch dieses Bekenntnis eben. Und aber persönlich, dass wir dann gehen auf den Knien und sagen, Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist, auch für diese Sache. Auch für diese Sache. Und Gott hat mal zu Israel gesagt, wenn eure Sünde blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Das ist Vergebung, Leute. Das ist Vergebung. Und die ist unabhängig von dem, wie wir vielleicht fühlen und drauf sind. Das ist Wahrheit, Tatsache, dass Jesus Christus für unsere Sünde gestorben ist. Und es gilt, diese Tatsache anzunehmen, im Glauben anzunehmen, Vertrauen darauf. Okay, machen wir mal noch eine zweite Sache aus dieser Geschichte unter dem Titel Liebe. Und zwar, wenn wir die Verse 25 bis 27 sehen, da lesen wir: Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Hier haben wir ja auch wieder Jesus, die Liebe in Person. Er ist nicht mit seinen Schmerzen beschäftigt, sondern er sorgt sich um seine Mutter. Wie wird es denn jetzt mit ihr weitergehen, wenn ich der älteste Sohn nicht mehr da bin? Oder was sonst noch alles da ist. Aber Maria brauchte irgendwie Unterstützung. Und dann sagt er hier, Johannes soll sich um sie kümmern, für sie sorgen. Ja, er soll sich also liebevoll um sie kümmern. Gewaltig, oder? Dass er also in dieser ganzen Situation diese Sache sieht und sagt, hey, die sind mir nicht egal, die da unter dem Kreuz sind. Die sind mir nicht egal. Ich habe da mal auch von einem Seelsorger einen sehr guten Bericht gelesen. Den will ich euch mal ganz kurz vorlesen, weil dieses Ereignis, das hat auf einen kranken Mann eine unsagbare Wirkung gehabt. Er erzählte, der Mann war krebskrank im Endstadium. Die Schmerzen steigerten sich ins Unerträgliche. Nur harte Betäubungsmittel verschafften ihm noch eine Erleichterung, bewirkten aber auch eine Bewusstseinseintrübung. Deshalb ertrug er lieber den Schmerz bis an die Grenzen des Möglichen. Wenn man an seinem Bett saß, wurde man regelrecht in die Bitterkeit dieses Leidenmüssens mit einbezogen. Eines Tages fand ich das Krankenzimmer verändert. Ein Bild des gekreuzigten Christus hing direkt dem Bett gegenüber, in dem der Kranke lag. Es war ein großes Bild, das in seinen Ausmaßen die Proportionen der Räumlichkeiten sprengte und geradezu das ganze Zimmer beherrschte. Ich fragte den Kranken, warum er dieses Bild habe hierher hängen lassen. Darauf erklärte er mir, der Anblick dieses Bildes erleichtere ihm die Schmerzen, das Leiden und das Sterben. Unter dem Kreuz Jesu standen 4 weinende Frauen und der Jünger Johannes. Und da ist noch Platz für einen 6. für mich, meinte der Kranke. Wenn ich meine Schmerzen nicht aushalte, dann schaue ich auf den Gekreuzigten, der noch größere Schmerzen ertragen musste. Er konnte seine angenagelten und schmerzenden Arme und Füße nicht bewegen. Ich kann es und kann meine Lage verändern. Er hing mit seinem ganzen Körpergewicht an seinen Wundenmalen. Ich liege in einem weichen Bett. Er hatte nicht die Medikamente, die ich heute habe, die mir die Schmerzen erträglicher machen. Wenn ich das alles vergleiche, dann merke ich, dass es mir noch gut geht und das hilft mir, meine Situation durchzustehen. Es war bemerkenswert, was im Laufe der folgenden Wochen in dem Kranken vorging. Die Schmerzenslaute, die man sonst schon im Hausflur hören konnte, wurden seltener und leiser. Das war nicht nur ein Zeichen von Schwäche, sondern es hing mit diesem Bild zusammen. Der Kranke hatte für seine Umgebung nicht mehr viel Aufmerksamkeit übrig. Seine Augen hingen so stark an dem Bild des Gekreuzigten, dass ich den Eindruck hatte, hier war eine tiefe und heilsame Leidensgemeinschaft und Verschmelzung zustande gekommen, die weit über das menschliche Begreifen hinausging. Er starb im Blick auf den Gekreuzigten. Soweit dieser Bericht. Liebe Gottesdienstbesucher, unter dem Kreuz standen vier weinende Frauen und der Jünger Johannes. Und was sagte der Kranke? Da ist noch Platz für einen Sechsten, für mich. Und da habe ich gedacht, hey, der hat echt verstanden, worum es geht. Er ging nämlich mit seinem Leiden zu dem, der weiß, was Leiden heißt. Unser Gott, Jesus Christus. Mit ihm haben wir nicht einen Gott, der da irgendwo weit weg thront, der von seinen Kindern keine Ahnung hat. Sondern in Jesus Christus haben wir einen Gott, der um Angst weiß und um Einsamkeit und um Ausgestoßensein und um körperliche Schmerzen, weil er all das selber durchgemacht hat. Und wenn wir das so betrachten, heute das Kreuzesgestehen, dann können wir das nämlich auch so sagen. Unter dem Kreuz standen vier weinende Frauen und der Jünger Johannes. Aber da ist noch Platz für einen Sechsten, Siebten, Achten, Neunten, Zehnten, für dich und für mich. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, mit unseren Lasten, mit unserem Leid, bildlich natürlich gesprochen, unter das Kreuz zu gehen und ihn anzuschauen, mit ihm darüber zu sprechen. Denn er weiß, was Leiden bedeutet. Und dass ich durch dieses Reden mit ihm aufgerichtet werde und einen Halt und Kraft bekomme. Ich hatte in meiner früheren Gemeinde jemanden, der war ein toller Mitarbeiter in der Gemeinde, und der wurde dann auch schwer krank, und dann kam so diese Sache: Jesus ist meine Schmerztablette. Was lief da ab? Der hat Medikamente genommen. Der war nicht so drauf, brauche nichts, der Herr heilt mich schon und so. Aber was hat der erlebt, wenn er das so geäußert hat? Ein Getragen, ein Gehaltensein des Herrn Jesus. Oder da gehen wir zum Abendmahl zu einem Krebskranken, der kurz vor der Ewigkeit steht. Oh, der hatte furchtbare Schmerzen, aber der wollte auch nicht das ganze Morphiumzeug oder so nehmen. Aber der hatte solche Schmerzen, Endstadium Krebs. Und dann komme ich da mit einem Bruder rein und dann liegt der da so. Dann kam immer nur dieses Yeshua, 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 also Jesus, Jesus. Und der hatte da so viel Kraft bekommen durch den Ausrufen des Namens Jesu, durch sich halten an ihn Und weißt du, der Herr Jesus wird dich niemals im Stich lassen. Klar, du wirst vielleicht nicht gesund. Ich habe viele beerdigt, die an Krebs auch gestorben sind. Aber ich habe dann immer auch schon im Vorfeld manchmal so erlebt, wie das so gut war. Ich kann so viele Geschichten jetzt hier erzählen, aber das war einfach, genau, die eine Frau auch, die ist zum Glauben gekommen und am Vormittag war ich bei ihr, am Nachmittag ging es in die Herrlichkeit und dann sagte ich so zu ihr, aber ist doch schön, dass du den Herrn Jesus noch gefunden hast und dass du weißt, wo es jetzt hingeht. Und dann sagte sie zu mir, ja, das weiß ich. Aber wie das rauskam, Krankenzimmer, dachte ich, wäre irgendwie hell. Aber es sind so diese Dinge, wo wir wirklich mit dem, was wir haben, uns an Jesus festhalten können. Und ich möchte uns wirklich an dieser Stelle ermutigen, dass wir es tun. Ich kenne das auch. Ich renne manchmal auch in so einem Selbstmitleid rum. Wir Männer sind ja oft so mitleidig, selbstmitleidig. Ja? Und was alles so durch den Kopf geht, bla bla bla. Aber ich sage mal dir eins. Wenn du zum Herrn Jesus gehörst, wenn du Christ bist, dann ist er doch auch da für dich. Und er hat gesagt, niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Du bist sein. Du bist sein. Also, Liebe, sein Sterben für uns am Kreuz, für unsere Sünde und Liebe, aber auch, dass er das alles getragen hat und davon weiß, Hebräerbrief schreibt mal, ja, Jesus Christus, ein Mensch wie wir, aber ohne Sünde. Und dann kommt noch dazu, Schwachheit, er hat Mitleid mit unserer Schwachheit. Das ist Jesus, der Mitleid mit deiner Schwachheit hat. Und da kannst du nur sagen, alle Ehre dem Herrn, ist einfach schön, dass wir zu ihm gehören dürfen. So, also Liebe und nochmals Liebe. Und jetzt schreibt Johannes hier, wenn er von dem Tod Jesu berichtet, Verse 28 bis 30, danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Hyssoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Letzte Worte Jesu. Es ist vollbracht. Was ist denn vollbracht? Der große Erlösungsplan Gottes zur Erlösung der Welt. Endlich ist er ausgeführt. Und die Trennung von Gott, die Sünde, die wir wie eine große Schlucht sehen können, ist überwunden. Deshalb dieses Bild, was ich da ausgeteilt habe, könnt ihr auch mit nach Hause nehmen gerne. Das ist also diese Sünde, eine große Schlucht, kann man so verstehen. Und die Trennung Mensch, Gott, Sünde. Ja, und die Sache ist ja die, jetzt versuchen ja viele Menschen, ist dir was runtergefallen? Das merke ich hier. Jetzt versuchen ja viele Menschen, diese Schlucht zu überbrücken. Weil sie merken irgendwie, ja, muss ja doch noch was, darf was da sein, also höheres Wesen oder so. Ne? Und dann fangen sie an irgendwie, gute Dinge zu tun und meinen, ja, dann wird man schon mit mir zufrieden sein oder ich gebe mal genug Geld für irgendwelche Wohlstandsverbände oder ich lebe auch besonders fromm. Manche versuchen dann auch so ihr Glück mit intellektuellen Argumenten. Aber keinem gelingt es, diese Schlucht zu überbrücken. Man versucht es, man macht ja irgendwelche Dinge und versucht, ja, ich komme da doch schon rüber. Jetzt nehmen wir mal was an. Du und ich, wir gehen zusammen an solch einer breiten Schlucht spazieren. Wir möchten gerne auf die andere Seite. Du sagst, lass uns rüberspringen.
Gesagt, getan. Da gehst du 50 Meter rückwärts. Dann läufst du mit aller Kraft auf die Schlucht zu und springst so weit wie irgend möglich. Machst einen super Sprung, 20 Meter breit. Jetzt komme ich mit meinen 85 Kilo. Das ist alles gut. Jetzt kann man euch mal hören. Jetzt kommt gerade das Spannende. Da fällt das Ding in die ab. Das darf doch nicht wahr sein. Ey, die Anekdote muss noch kommen. Danke. Danke, Jens. Ja, so ist besser. So, nochmal zurück. Also der Erste springt, ne? Und 90 Meter und ich mit meinen 86 Kilo komme ja nur 5 Meter weit. Und der andere, der freut sich also, wie weit er gesprungen ist, blickt so zurück, naja, der andere nur 5 Meter. Aber wir beide, er und ich, wir liegen nach wenigen Sekunden tot unten in der Schlucht, denn sie war 30 Meter breit. Was will ich damit sagen? Die Schlucht der Sünde, die können wir Menschen nicht überbrücken. Wir brauchen die richtige Brücke. Und das ist dieses Bild, das ist das Kreuz. Und weißt du, wie man auf diese Brücke kommt? Viele von euch werden das wissen. Für alle, die das noch nicht wissen, möchte ich das kurz sagen. Durch Glauben. Glaube heißt ja Vertrauen. Ich vertraue darauf, dass das, was am Kreuz passiert ist, was Jesus vollbracht hat, dieses Heilshandeln, dass das für mich geschehen ist, dass sein Blut mich reinwäscht von aller Sünde, dass meine Sünde dort gesühnt ist und dass ich sage, ja, Jesus, das glaube ich, das nehme ich an. Das glaube ich, du nimmst das an. Du sagst, ich nehme das für mich persönlich an. Und dann passiert nämlich was in der unsichtbaren Welt. Dann wirst du nämlich als Kind Gottes angenommen. Manche sagen, ja, wir sind ja alle Kinder Gottes. Nein, wir sind alle Geschöpfe Gottes. Das ist wahr. Aber Kind Gottes wirst du nur durch die persönliche Annahme dieses Heilshandeln am Kreuz. Und wenn das geschieht, dann sagt das Wort Gottes, und so viele ihn annehmen, denen gab er das Recht, Gottes Kind zu sein, die an seinen Namen glauben. Okay, dann bist du also auf dieser Brücke und dann gehst du mit dem Herrn durch das Leben. Du gehst mit dem Herrn durch das Leben. Du weißt am Ende dieser Weltzeit bei der großen Abrechnung der Menschheit, bei Gottes Gericht, da bist du durch. Kommst gar nicht hin, bist freigesprochen, weil Jesus hat ja für dich bezahlt. Und auch wenn dein Leben auf dieser Erde zum Abschluss kommt, dann ist Sterben für dich Gewinn, weil du nämlich in Gottes Herrlichkeit eingehst, weil du nach Hause gehst, weil du zu ihm gehörst. Christen sterben auch, wir sterben alle. Christen sterben auch, aber sie sind keine Sekunde tot. Die Engel Gottes kommen und nehmen deinen immateriellen Teil, deine Seele und deinen Geist mit hinein in die Herrlichkeit. Und bei der Auferstehung bekommst du dann noch den neuen Leib dazu. Aber das sind aber Dinge, die passieren, weil du auf diese Brücke gegangen bist, weil nämlich diese Schlucht überwunden ist und du zu Gott gehörst. Also, es ist vollbracht, heißt nichts anderes, der Weg zu Gott ist frei. Der Weg zu Gott ist frei und da können wir nur jubeln, danken und ihm anbeten. Und wenn wir gleich dieses Mahl feiern, das ist einfach nochmal vom Herrn super eingesetzt, wo er sagt, ja, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, dann versteht, dies ist der neue Bund in meinem Blut, der für euch vergossen worden ist. Das heißt, der Bund ist ja passiert auf Golgatha durch das Blut Jesu Christi. Und du darfst einfach wissen, so wirklich ich von dem Brot esse und aus dem Kleinkelche trinke, so wirklich reinigt mich das Blut Jesu von jeder Sünde. Also wir sind echt freie Leute, können uns freuen. Ihr könnt auch mal lachen, wir freuen uns sehr darüber. Genau, also wir halten hoch das Kreuz, das singen wir jetzt. Und dann macht der Alex hier weiter, ja? Mit dem Abendmahl. Dankeschön.